Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Ja, seien Sie herzlich willkommen. Dieses Büchermagazin kommt heute live von der Frankfurter Buchmesse. Wir werden hier gleich reden über Kühlschränke und die Krise des alten weißen Mannes. Um diese Kombi geht es auch im neuen Roman von Jan Weiler. Kühn hat Hunger heißt dieser Roman. Und dann will ich Sie schon mal vorsorglich warnen. Es könnte sein, dass Sie heute nach dieser Stunde hier rausgehen und selbst anfangen zu schreiben. Darauf hat jedenfalls Doris Dörrie angelegt mit ihrem neuen Buch. Eine Einladung zum Selberschreiben ist dieses Buch. Eine sehr, sehr verlockende Einladung, muss ich sagen. Über die werden wir nachher sprechen mit Doris Dörrie. Jetzt ist Jan Weiler bei mir mit seinem neuen Roman Kühn hat Hunger. Jan Weiler kennen Sie bestimmt durch seine Bücher über das Pubertier oder seinen großen Erfolg Maria, ihm schmeckt's nicht, oder durch seine viel gelesenen Kolumnen. Schön, dass Sie da sind, Herr Weiler.
Guten Morgen.
Wenn wir erstmal auf dieses Buchcover hier schauen, Ihres neuen Romans, da steht ein Mann im schönen himmelblauen Schlafanzug, sehr nachdenklich vor einem geöffneten Kühlschrank. Man ahnt schon seine Situation, der Mann hat Hunger. Was macht diesen Mann denn so besonders hungrig?
Naja, die Tatsache, dass er als Mann sich abgehängt fühlt, von der Gesellschaft, von den eigenen Kindern, von der eigenen Frau im Beruf und so, macht ihn unglücklich, und er hat festgestellt, er wiegt zu viel und er muss etwas dagegen tun und gleichzeitig noch alle anderen Probleme lösen, die um ihn rum sind. Und das führt auch im dritten Buch mit diesem Mann zu einer gewissen Überforderung.
Er hat ein Problem mit seiner Männlichkeit, er steckt in einer Männlichkeitskrise, ist so ein mittelalter Mann. Ihr Ermittler Martin Kühn, der Kommissar, Mitte 40 ungefähr, er nimmt sich jetzt so einen Macho-Männer-Ratgeber zur Hand, um aus einer Krise herauszufinden, was wahrscheinlich keine gute Idee ist, oder?
Nee, ist keine gute Idee. Er setzt sich damit der Kritik seiner Frau und aller anderen Frauen aus. Dieser Macho-Diät-Ratgeber in diesem Buch stammt von einem Belgier, der heißt Ferdi Caparac, und hat dieses Buch geschrieben, das ein riesiger Renner ist, im Buchmarkt 1 Million Stück schon verkauft. Das Buch heißt Weg die Bestie, du Sau. Und Ferdi Caparac unterstützt die Männer darin, dass er ihnen ständig unheimlich bescheuerte Ratschläge mit auf den Weg geht und so Aphorismen schmiedet. Mein Lieblingssatz im ganzen Buch lautet: Erfolg ist männlich, sonst würde es Sievolk heißen. Und das wendet sich also gegen den ganzen Neofeminismus und so und ist natürlich wahnsinniger Schwachsinn. Und es hat irren Spaß gemacht, das zu schreiben.
Das glaube ich gerne, das merkt man relativ bald. Also es gibt so drei Ebenen, auf denen Sie die Probleme des modernen Mannes verhandeln. Es gibt diese satirische Ebene dieses Männerratgebers, der so völlig überdreht ist. Dann gibt es Martin, das ist vielleicht so ein Mann wie Sie und ich, der sich eigentlich selbst für aufgeklärt hält, sich für ja, der Frauen mag natürlich und sich eigentlich auch für eine Art Proto-Feministen vielleicht hält, aber trotzdem ziemlich viel falsch macht. Also mit dem kann man sich ganz gut vergleichen. Und dann gibt es die wütenden Antifeministen, die auch eine wichtige Rolle spielen in ihrem Buch. Aber wenn man alles zusammennimmt, das Generalthema ist schon Männlichkeit in unseren MeToo-Zeiten.
Oder? Männlichkeit unter Druck, könnte man sagen. Ja, wobei der ernste Anteil in diesem Buch, also ich versuche das immer so ein bisschen abzuwechseln, dass es eben lustig ist und absurd und komisch und aber auch spannend und traurig und tragisch. Und der tragische Teil in diesem Buch ist eben die Geschichte dieses sogenannten Incels. Das sind diese Männer, die überhaupt keine Frau abkriegen und darunter leiden auf der einen Seite, aber dann einen sehr gefährlichen Frauenhass entwickeln, der in diesem Buch dann zum Tragen kommt. Und da wird es dann auch nicht mehr lustig.
Was ich besonders kunstvoll finde an Ihrem Buch, ist, dass Sie einen so reinführen, vor allem in den Kopf eines jungen Mannes, der so ein Incel ist, also der keine Frau abkriegt, der Frauen immer nur hinterher steigt. Sie beschreiben sehr schön, wie er sich so in der U-Bahn neben sie stellt, um so ihren Geruch, ihren Duft aufzusaugen. Das ist höchst unheimlich. Man steht da mit ihm in der U-Bahn. Aber Sie führen einen eben auch in seinen Kopf, in seine Fantasien und ja, warum er sich irgendwie auch als Opfer der Frauen fühlt. Das ist sehr interessant, diese Gedankengänge nachzuvollziehen und zu merken, wie die bei einem selbst einrasten. Wie haben Sie sich da selbst hineinbegeben in diese Welt?
Indem man natürlich erstmal sich in das Thema bringt, ganz einfach durch Lesen von Fachliteratur und Gespräche mit Leuten, was sind das für Männer, wie ticken die? Und dann hat man ja so einen Prototyp von so einem Incel und dann muss man ja aber die Figur entwickeln, die literarische Figur darüber hinaus und muss sich eben vorstellen, was ist das für ein Mensch? Wie lebt der? Wie zieht er sich an? Wie ist der eingerichtet? Was hört er für Musik? Was isst er gerne? Also man versucht wirklich, so eine Figur sich dann zu bauen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto näher kommt die einem auch. Und dann stellt man vielleicht, also beim Schreiben ist es so, beim Lesen vielleicht auch, dann stellt man fest, der macht fürchterliche Dinge, aber er ist trotzdem immer noch ein Mensch. Und man hat auf eine gewisse Weise, obwohl der fürchterliche Dinge tut, irgendwie ein Mitgefühl mit ihm. Und wenn das funktioniert, dann geht der Plan auf. Dann,
bei mir funktioniert das Buch. Ja, wie gesagt. Sie haben gerade gesagt, dass Sie es auszuwiegen versuchen zwischen dem Komischen, was eher bei dem Martin Kühn liegt oder bei diesem Ratgeber und dem ja auch sehr bitteren und düsteren, was diese Incels angeht. Also für meine Leseerfahrung überwog eher, würde ich sagen, das ja schon das Bedrohliche, Düstere und Traurige. Ging das bei dem Thema nicht anders?
Das geht bei dem Thema nicht anders, weil man sonst anfängt, das Thema zu verraten und sich darüber lustig zu machen oder über die Figuren. Also man muss denen ja gerecht werden und das Buch hat tatsächlich wirklich ein sehr ernstes Thema und wird halt zwischendurch gebrochen von diesen satirischen Elementen, aber vielleicht ist das auch so, vielleicht werden meine Bücher halt mit der Zeit immer ein bisschen ernster, das kann ja sein.
Auch also ein Plan?
Nee, ist kein Plan, aber man hat mal angefangen mit Sachen, die wirklich in der Hauptsache lustig waren, was auch mit Gefallsucht zu tun hat. Man merkt immer beim Publikum, wenn die lachen, mögen die es ja. Und man hält das nicht gut aus, wenn die nicht lachen, weil man dann nicht genau weiß, wo die gerade sind. Und je älter ich selber werde, desto besser halte ich aus, wenn die Leute nicht so viel lachen.
Das lassen wir jetzt mal stehen und lauschen mal ins Publikum. Sie haben auch andernorts geschrieben über Ihre eigene Verunsicherung als Mann. Es gibt eine lange Kolumne im Stern, wo Sie das zum Thema gemacht haben. Also Ihre eigene Verunsicherung ist in dieses Buch mit seinen vielen Ebenen durchaus auch eingegangen.
Klar, ist ja inspiriert von Gesprächen auch mit meiner Tochter, die ist jetzt 21, bezeichnet mich als alten weißen Mann. Und man selber, das ist, glaube ich, das Dilemma, das ich auch versucht habe, dem Kühn mitzugeben. Das Dilemma ist ja folgendes. Wir sind, wenn wir in den 60ern und Anfang der 70er Jahre geboren sind, noch geprägt durch ganz alte Rollenbilder, ne? Von der Kriegs- und der Nachkriegsgeneration. Wachsen dann auf und dann verändern sich die Rollenbilder und auch die Ansprüche der Frauen an uns. Und wir sind diese Zwischengeneration. Also wir wissen schon, dass Gender Pay Gap falsch ist. Wir sind aber nicht dazu bereit, freiwillig auf Gehalt zu verzichten, um das Gehalt der Frauen anzuheben, weil wir das ungerecht finden. Also da ist immer noch, wir sind diese letzte Generation, bei der das noch ein bisschen quietscht. Und diese Verunsicherung, die da entsteht, die empfindet eben Kühn und ich empfinde die natürlich auch manchmal, klar.
Und wenn man so einen Roman schreibt wie Sie, bringt dann das weiter, dass es vielleicht weniger quietscht?
Nein.
Ich hatte die Hoffnung beim Lesen, dass es mich vielleicht beim Lesen weiterbringt.
Nein. Man lernt erschreckend wenig dazu, dadurch, dass man so ein Buch schreibt.
Vielen Dank, Jan Weiler. Kühn hat Hunger, heißt der Roman im Piper Verlag erschienen. Schön,
dass Sie da waren. Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Genau. Und jetzt machen wir weiter mit einem echten Multitalent, der hier jetzt auf die Bühne kommt, hier auf der Buchmesse im Deutschlandfunk Kultur. Er ist nämlich Autor, Zeichner, Maler, Szenenbildner, Filmarchitekt. Er ist auch noch Verleger, bringt Bücher von anderen heraus. Er macht ausgesprochen schöne Bücher, hat dafür auch schon mal den Preis der Stiftung Buchkunst bekommen. Matthias Friedrich Mücke ist das. Seien Sie willkommen
hier. Ja, herzlichen Dank.
Dieses Buch, was wir jetzt hier auf dem Tisch haben, Niemandsland, das ist auch ein ausgesprochen schönes, illustriertes Buch. Es geht um eine Kindheit in der DDR, in Berlin-Pankow, in den 70er Jahren so vor allem, in lakonischen, komischen Texten erzählt, in sehr interessanten Zeichnungen gezeigt. Und ich würde mir gerne mal eine Episode rausgreifen aus diesem Buch. Da Dazu gehört ein Bild, da sieht man zwei Jungs in Damenkleidern, so richtige alte Damenkleider mit so wilden Haarteilen auf dem Kopf. Und in die Haarteile haben sie sich so DDR-Embleme gesteckt, also das Staatswappen. Der eine hat so einen Schriftzug, 25 Jahre DDR in den Haaren, dazu eben diese Kleidung. Was für eine Geschichte steckt denn hinter diesem Bild?
Ja, also das Spielverhalten von Kindern, ja, die sehr neugierig sind, endete damals am 7. Oktober im Kleiderschrank meiner Mutter und ich fand da eine Tüte mit Haarteilen, ja, der 60er Jahre, Kopfschmuck, Dutt und Perücke. Und mein Freund Frank und ich dachten, wir haben den Nationalfeiertag und putzen uns mal richtig raus. Und als Kinder liebt man ja Rollenspiele und wir haben gesagt, wir wollen uns als Dieven vom Pankow verkleiden und haben uns verschiedene Kleider aus der reichhaltigen Sammlung meiner Mutter angelegt und Pumps und Hackenstiefel. Und dann haben wir, nachdem wir richtig klasse aussahen, so haben wir gesagt, wir werden mal eine Runde durchs Wohngebiet drehen. Frank griff sich noch seine Kalaschnikow, seine Spielzeug-Kalaschnikow und ich steckte mir zwei Colts in meinen Cowboy-Gürtel. Und so traten wir vor die Tür, etwas mit zitternden Knien, und sahen, dass die Republik sich natürlich auch geschmückt hatte. Ost-Berlin war mit
Fahnen, überall,
mit, Fahnen, mit und so. Friedenstauben. Und, ja, und irgendwie wollten wir teilhaben an dem Nationalfeiertag und griffen uns auch noch ein paar Fahnen aus den Fahnenhalterungen. Und kurz vor der Hauptstraße gingen wir hinter einem Gebüsch in Deckung, weil eine Garnison von T-34 Kampfpanzern auf uns zurollte. Und die blieben dann irgendwann stehen und die wahnsinnig voluminösen Geräusche verklangen in den Straßenschluchten und irgendwann stieß mir Frank in die Seite und meinte, Mensch, so nah kommen wir nie an die Dinger ran, die gucken wir uns mal an. Und dann endete das mit einer Kletteraktion auf den Panzern.
Da bleibt einem das Herz stehen, wenn man das liest, wenn man da eben liest, dass sie da auf die Panzerketten klettern und sich vorstellt, die könnten jeden Moment weiterfahren. Also da haben sie die Panzer geentert in diese.
Genau, okay. Also das war halt, das gehörte mit zu diesem Abenteuerspiel. Und irgendwann öffnete sich eine Luke und ein Panzersoldatenkopf sagte, absteigen, Ladies.
Und in Ihrer Erzählung jedenfalls aus Ihrem Leben werden Sie dann aber durchaus standesgemäß verhaftet und erstmal abgeführt. Ja, das endet, wo hat das geendet? Im Gefängnis?
Ja, dadurch, dass wir natürlich auch Volkseigentum und Fahnen gestohlen hatten, wurden wir mit einem Jeep in die Polizeiwache gefahren und ein Oberstleutnant stampfte mit seinen Stiefeln wütend auf und ab und sagte, das wäre Rauditum und wir müssen eine Stellungnahme schreiben. Wir waren glücklicherweise zu der Zeit noch Thälmann-Pioniere und haben dann eine ausführliche schriftliche Stellungnahme im Klassenverband vorgelegt und waren wieder rehabilitiert.
Ich muss jetzt mal überlegen, wann man vom Thälmann-Pionier zum FDJ-Mitglied wurde. Also Sie waren unter 12 oder unter
13? Ja, also man wurde mit 14 ist man in die FDJ eingetreten. Ah, ja. Und ja, bis zur 7. Klasse war man Thälmann-Pionier. Erste bis dritte Jungpionier, das blaue Halstuch, dann kam das rote und dann.
Sie erzählen jetzt eine ganze Kette von solchen Aufmuckeln, gegen Regeln verstoßen, über die Stränge schlagen. Das auf dem Panzer klettern in Dievenkleidung ist vielleicht eins der extremsten Beispiele davon. Sie müssen ein sehr aufsässiges Kind gewesen sein, kann das sein?
Ja, also ich kann das schlecht reflektieren. Also mein jüngster Sohn meinte auch nach den ersten Kapriolen, die er veranstaltet hatte, du warst ja bestimmt auch kein Musterknabe, erzähl mal ein bisschen was aus deiner Kindheit. Und dann fiel mir auf, gut, okay, ich habe auch das eine oder andere, die eine oder andere Grenze ausgelotet. Und das reflektiert man natürlich selber eher nicht so. Und ich finde, Kinder sind auch dazu da, Grenzen auszuloten und auch Grenzen zu überschreiten. Das ist wichtig, weil später der vernunftbegabte Mensch denkt dann auch im Schritt zwei nach und das ist dann eher unspannend.
Jetzt, genau, Sie sagen es, das passiert ja in jedem Land, in jedem Alter, dass man als Kind solche Grenzen ausprobiert. Hier gibt es natürlich einen starken politischen Hintergrund, den man kennt. Es spielt auch in Berlin-Pankow, die Mauer ist nie weit weg. Es gibt diese Ereignisse wie diesen Republikgeburtstag, die Schule ist hochgradig politisiert. Aber bei Ihnen steht das eigentlich selbst bei so einem Abenteuer wie diesem Panzerabenteuer eher im Hintergrund, würde ich sagen. Haben Sie das bewusst so im Hintergrund gehalten?
Es war natürlich, wie Sie sagen, im Vordergrund die Mauer, aber Kinder sind pragmatisch und wenn man an einer Grenze aufwächst, wenn man da hineingeboren ist, dann nimmt man die erstmal an, auch wenn der sehnlichste Wunsch ist, über diese Mauer zu überwinden. Und das begleitete meine Kindheit und auch meine Jugend. Und natürlich war immer der sehnsüchtige Wunsch, über diese Mauer hinwegzufliegen, zu klettern, einen Tunnel zu buddeln, so wie ich das halt auch in dem Buch beschreibe.
Und ganz wichtig in dem Buch ist auch, es ist auch eine Freundschaftsgeschichte, die Geschichte einer tiefen Freundschaft, ist fast eine Symbiose eigentlich zwischen dem Erzähler und seinem Freund Frank. Ist das für Sie auch so ein, ja, wie soll man sagen, eine Art Denkmal oder eine Vergegenwärtigung dieser Freundschaft?
Ja, ich denke, dass also es gibt zwei wichtige Punkte im Leben eines Kindes. Das ist zum einen die geliebte Mutter und zum anderen ist es ein bester Freund oder eine beste Freundin zu haben. Und wenn man das braucht man, das ist ganz wichtig. Oder eben auch viele Freunde. Wenn man keine Freunde hat, dann ist es sehr schwierig. Und das wollte ich halt in dem Buch auch erzählen. Also so eine ganz enge Freundschaft, die eine Symbiose bildet und wo man auch dran wächst an dieser Freundschaft. Ja, es gibt ja nicht nur schöne Momente, es gibt auch schwierige und Momente. Man zankt sich, man streitet sich, man ist unglücklich, aber man wächst anhand einer Freundschaft sehr und lernt viel.
Jetzt erzählen Sie von der DDR in der Art, wie wir sie beschrieben haben, auch in diesem Umgang mit den politischen Verhältnissen in der DDR. In diesen Jahren, wo sich ja der Blick auf die DDR verändert hat. Also es gibt ja mehr Aufmerksamkeit als früher. Das hat mit den AfD-Wahlerfolgen zu tun. Es gibt ein neues Nachdenken, wie das damals mit der Vereinigung gelaufen ist. Es gibt vielleicht auch eine neue Art zu erzählen, wenn man an den Film Gundermann von Andreas Dresen zum Beispiel denkt, der da neue Töne angeschlagen hat. Dieser ganze Hintergrund, wie wichtig oder war der für Ihr Buch oder hat er Sie auch ermutigt, jetzt 30 Jahre nach der Wende das anzupacken?
Ja, also wichtig war mir erstmal eine Kindergeschichte zu erzählen, wo das Politische am Rand auftaucht und natürlich auch wichtig ist. Es gibt ja sozusagen einen Rahmen des Buches, der letztendlich auch hochpolitisch ist. Und man darf nicht vergessen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Aber andererseits wollte ich auch mit dem Buch ein bisschen gegenlenken und sagen, es gab nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gab ganz viele Töne dazwischen. Und die Töne waren in verschiedenen Grau angelegt. Und wir haben ja, also ich bin in der DDR aufgewachsen und ich bin glücklicherweise nicht an den Rand, an den politischen Rand geraten. Sonst würde ich wahrscheinlich heute auch anders darüber sprechen. Aber ich will halt auch zeigen, dass wir gelebt haben und dass wir auch Spaß hatten und dass Kinder erstmal unpolitisch in dieses System geboren wurden. Und wir mussten uns da einen Weg suchen. Und der Weg war nicht einfach, aber man hat Nischen gefunden, in denen man viel Freude und viele Abenteuer erleben konnte.
Das mit dem Grau ist auch deshalb interessant, weil Ihre Bilder, das sind Schwarz-Weiß-Bilder, in so einem fast altmeisterlichen Realismus gezeichnet, aber so expressiv und so verrückt manchmal auch oder bizarr, dass sie mir eigentlich sehr farbig vorkommen, Ihre Bilder, obwohl sie schwarz-weiß sind. Was ja auch was erzählt über das, womit Sie sich beschäftigt haben in diesem Buch. Im Buch Niemandsland im Kunstanstifter Verlag ist das erschienen. Matthias Friedrich Mücke war bei uns. Schön, dass Sie da waren, Herr Mücke.
Dankeschön.
Wir haben uns in den letzten Tagen in dieser Sendung im Deutschlandfunk Kultur angeschaut, welche Bücher uns so die Augen geöffnet haben für die andere Seite im Osten oder im Westen, so je nachdem, wo man selber groß geworden ist. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, Felicitas Hoppe hat uns da erzählt, die Autorin, wie sie mit einem Buch von zwei sowjetischen Autoren die USA ganz anders sehen gelernt hat, sozusagen ein doppelter Seitenwechsel eigentlich. Eben hatten wir das Buch von Matthias Friedrich Mücke, Niemandsland, das wäre ja eins mit dem man sich den Osten anschauen kann, wenn man aus dem Westen kommt. Und jetzt haben wir hier bei uns zwei Büchermenschen aus Potsdam, Carsten Wist und Felix Palend aus Wist, der Literaturladen, so heißt ihre Buchhandlung in Potsdam. Seien Sie willkommen, Sie beide.
Ja, hallo.
Hallo.
Carsten Wist, Sie kommen aus dem Osten. Gibt es denn bei Ihnen so ein Buch, das Ihnen die Augen geöffnet hat für den Westen Deutschlands oder überhaupt für den Westen?
Na, es gibt natürlich mehrere Bücher, aber ich erinnere mich daran, dass als Klaus Schlesinger Der fliegende Wechsel geschrieben hat und kurz danach die Mauer fiel, ich dachte, gut, okay, der hat das eigentlich vorweggenommen, der hat uns beschrieben, wie es ist, wenn man in den Westen kommt, natürlich viel, viel bunter und wie es mit den Büchern aussieht. aber auch welche Enttäuschung er schon sofort erlebt hat, ja, wie die Wertigkeit des Buches irgendwie herabgesetzt. Die ganzen Klassiker, die er lesen wollte, waren mit ihm als sozusagen Rahmenstand vor den Bücherläden da.
Vielleicht können wir kurz erklären, Klaus Schlesinger, wichtiger DDR-Autor, ja, der dann aber wann genau in den Westen gegangen ist?
Ich glaube, das war war das Mitte der 80er Jahre, glaube ich, ja, ist er rübergegangen dann. Dann wann genau? 84. Ja, genau, da war ich ja gar nicht so schlecht. Da war das auch die erste Lesung, die wir gemacht haben, als neu gegründeter Ostbuchladen, der dann nach dem Mauerfall dann sozusagen auf die Bühne gekommen ist. Und die erste Lesung war auch mit Schlesinger, Fliegender Wechsel, weil er uns wunderschön beschrieben hat, was uns da eigentlich erwartet, was da auf uns zukommt, ja.
Und bei Ihnen, Herr Palent, bei Ihnen muss ich erst mal fragen, Sie sind Jahrgang 1987, also
1984,
ja. Also Sie hatten auch 5 Jahre DDR als Kleinkind. Fühlen Sie sich da überhaupt als Ostdeutscher?
Eigentlich nicht so richtig. Also sozialisiert bin ich irgendwie in der neuen BRD, muss man ja sagen. Aber man merkt irgendwie im Laufe des Lebens schon, man hat Einflüsse viele aus dem Osten mit. Ja. Und man weiß eigentlich über den alten Westen auch relativ wenig, ja.
Und gab es ein Buch, was Ihnen den alten Westen dann näher gebracht hat?
Also eine Chronologie hat aufgezeigt Peter Kurzeck. Ja? Peter Kurzeck, der dann als Flüchtlingserfahrung aus dem Osten kommt und dann, wie er in Vorabend toll erzählt, wie in einer westdeutschen Kleinstadt im Grunde diese Regeln des Konsums einziehen. Ja? Dann hast du einen großen Kühlschrank und wenn du natürlich einen großen Kühlschrank hast, dann musst du erstmal auch mit dem Auto zum Einkaufen fahren, dann brauchst du aber auch einen größeren Supermarkt und dann muss die Stadt eine Umgehungsstraße bauen, weil die ganzen Autos, die zum Supermarkt fahren, die Stadt voll machen. Und so wie sozusagen dieser Zwang des Konsums in dieses Leben kommt und das irgendwie, man weiß gar nicht genau, gefällt einem das oder nicht. Und dann macht Kurzeck ein Kapitel, wenn Sie das lesen in Vorabend, das vergessen Sie nicht, mit zwei Igeln, weil nämlich der Lebensraum der Igel durch die Umgehungsstraße im Wesentlichen geändert wird. Und an den zwei Igeln erkennt man im Grunde die ganzen Lebensart und Weise des alten Westens, ja.
Und gab es bei Ihnen, Herr Wist, auch ein Buch, das Ihnen so den klassischen Westen sozusagen, die alte Bundesrepublik, näher gebracht hat?
Ja, das war hauptsächlich das, was mich interessiert hat, also politisch. Dann waren es die Bücher von F.C. Delius, also über den deutschen Herbst, ja, Himmelfahrt eines Staatsfeindes. Dann fand ich sehr interessant Ursula Krechel mit Landgericht, also klar, wie die alten sozusagen Nazi-Eliten dann im Westen weiterleben, logischerweise, aber auch weiter mitbestimmen konnten. Ich würde sagen, Helmut Krauser, Fette Welt, fand ich auch sozusagen, was den sozialen Raum beschrieben hat, sehr interessant. Das Große, also na klar habe ich Siegfried Lenz gelesen, Heinrich Böll und so über die Nachkriegszeit. Und eigentlich war es dann, ja doch, ich fand schon, dass mich also Delius eigentlich am meisten interessiert hat, ja, weil es da um die RAF ging und um die politischen Verwicklungen, die 68er-Zeit. Das hat mich natürlich interessiert, weil wir es in der DDR ganz anders erlebt haben. Ja.
Und wenn wir jetzt die Perspektive nochmal umdrehen und mal schauen, noch ein anderer Seitenwechsel. Zu Ihnen in die Buchhandlung kommt jemand, sagt, ich bin aus dem Westen, ich würde gern den Osten besser verstehen. Welches Buch würden Sie dem denn zurzeit in die Hand drücken?
Also ich habe mal ein Buch gelesen, da war ich sehr überrascht. Das ist ein von Matthias Wegehaupt, das heißt Die Insel, ein ultradickes Buch. Aber das ist ein Buch, was so in so einem ganz metaphorischen Sinne den Osten, was ist das überhaupt, irgendwie fasst. Ja, ein tolles Ding, wenn man einfach was über eine solche Welt irgendwie wissen will. Ja. Und das ist ein Maler, der lebt da ganz, ganz einsam auf einer Insel, schreibt und malt. Und natürlich hat irgendwer was gegen ihn, will ihn verbieten. Und also diese ganzen Zusammenhänge werden ganz runtergebrochen irgendwie, ja.
Jetzt leben Sie beide ja in einer Stadt, wo das auch buchstäblich zusammenstößt, in Potsdam. Da sind viele aus dem Westen, aus Berlin oder von sonst woher hingezogen. Ost und West kommen da zusammen in Potsdam. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Helfen Bücher da besser miteinander auszukommen?
Also ich finde, dass das ein extrem großes Interesse besteht an Ostdeutschland, an Potsdam von den Leuten, die zugereist sind. Und Potsdam wird sich innerhalb der nächsten 10 Jahre verdoppeln. Und das sind meistens Leute, die ein Interesse an Potsdam haben, nicht nur an der Stadt, sondern auch an der Geschichte. Und die fragen oft danach, also welche Bücher sollen wir lesen? Und ich sage, also wenn du was über den Osten erfahren willst, musst du Gefühlsstau lesen von Marx, musst du
das
vielleicht
ist so ein Psychoanalytiker.
Ja, genau, Psychoanalytiker, der Sigmund Freud des Ostens sozusagen. Dann musst du die Intellektuellen lesen, vielleicht von Mitten 2 und die Ostdeutschen von Wolfgang Engländer. Hast du zwar nur erstmal Sachbücher. Und von der Literatur, von den Romanen her, würde ich nach wie vor sagen, Uwe Tellkamp, Der Turm, Eugen Ruge in Zeiten des abnehmenden Lichts und natürlich auch Lutz Seiler, Kruse. Und dann hat man ein sowohl fiktives als auch ein sehr reales Bild von dem, wie es im Osten zugegangen ist. Und ich finde aber, was ich auch wirklich an den Western mag, ist, dass das Interesse von den Westlern am Osten wesentlich größer ist als unser Interesse am Westen. Ja. Also wir sind der Meinung, wir haben eine viel aufregende Biografie gehabt, weil es schwieriger war und lustvoller, aber auch widersprüchlicher unter diktatorischen Verhältnissen zu leben. Und das Buch eine andere Bedeutung hatte und so weiter und so fort. Aber ich finde es immer großartig, wenn jemand mich fragt, also wie haben Sie denn hier gelebt? Ja, und wir dann sagen, Achtung, nicht nur, wir waren nicht nur unterdrückt oder sowas, ja, sondern wir konnten auch lachen, aber es hat natürlich auch die anderen Seiten gehabt. Ja. Und dann kommen wir direkt und konkret, jetzt meinetwegen Kowalczuk jetzt mit Übernahme, mit dem neuen Buch, was im Gespräch ist. Und dann kommt man direkt zum Dialog.
Kowalczuk, ja, genau. Ja. Mir raucht der Kopf von Ihren vielen tollen Buchempfehlungen. Zum Glück kann man das alles nachhören in unserem Podcast und dann sorgfältig mitschreiben. Vielen Dank, dass Sie beide da waren vom Buchladen Wist in Potsdam, Carsten Wist und Felix Palent. Dankeschön. So, und jetzt schauen wir mal in eine besonders bunte und schräge Ecke unserer Sendung hier, unserer Büchersendung Lesart. Das ist nämlich unser Mops des Monats und der klingt so.
Der Mops des Monats.
Der Mops des Monats, der steht auch hier schon bei uns auf dem Tisch, ein gekrönter Mops. Wir verleihen den jeden Monat einmal für den merkwürdigsten, den lustigsten, manchmal auch wirklich für den bescheuertsten Buchtitel, den unser amtlicher Mopsbeauftragter Hans von
Trotha. Verhaltensauffällig, würde ich sagen.
Oder so. Hans von Trotha wühlt sich für uns immer durch die Bücherkataloge, findet die absonderlichsten Dinge. Er ist hier bei uns und Cordelia Borchert vom S. Fischer Verlag ist bei uns. Wir werden nachher noch auflösen, warum Sie da sind. Seien Sie erstmal beide willkommen hier auf der Bühne.
Morgen.
Morgen.
Jetzt verleihen wir heute, wie jedes Jahr auf der Buchmesse, den Jahresmops 2019. Ganz großer Moment für uns, vor allem für Hans von Trotha. Wobei man ja sagen muss, Mops des Monats ist selbst schon ein sehr komischer, verhaltensauffälliger Titel.
Stimmt.
Wo kommt der denn eigentlich?
Ja, da hat sich ein Titel verselbstständigt. Als ich das allererste Mal im Auftrag der Lesart durch die Hallen geschickt wurde, das war also tatsächlich nicht durch die Kataloge, sondern physisch durch die Hallen, schau doch mal, was hier so für Titel sind, bin ich mit Bergen von Titeln zurückgekommen. Und besondere Empörung hat aber einer oder besondere Reaktion hat einer ausgelöst, den die Redakteurin dann auch besorgt hat. Der stand auch lange in ihrem Büro. Das war ein Malbuch für Männer mit dem Titel Mal mir die Möpse aus. Als es dann darum ging, dass wir das doch wieder machen wollten auf der nächsten mit der Leipziger, heißt es, kannst du uns nicht wieder einen Mops finden? Und dann hat es sich völlig verselbstständigt. Dann kam natürlich die Assoziation ganz anders. Die Assoziation mit Loriot und der Mops wurde der Modehund. Und irgendwann war er da. Also so entstehen Titel.
So entstehen Titel in unserer kleinen Welt, in der großen Bücherwelt. Kann man die Tendenz, die man vielleicht an unserem Mops auch sieht, dass es immer verrückter wird, gibt es die auch in der Bücherwelt beim immer rarer werdenden Gut Aufmerksamkeit immer verrücktere Buchtitel?
Ja, das ist der Punkt. Es geht darum, da kann Frau Borchert was dazu sagen, Aufmerksamkeit zu erregen. Und Aufmerksamkeit erregen Sie damit, dass Sie etwas bedienen. Also jetzt ist zum Beispiel unter den Titeln, die jetzt da sind, zwar eine Frage der Zeit, alle, die unter 15-Jährige in ihrem Umkreis haben, wissen, was ich meine. Es gibt jetzt endlich ein Buch, das heißt Hä? Weil da fühlt sich jeder angesprochen, der mit dieser Zielgruppe zu tun hat. Es geht also darum, auf Zielgruppen aufmerksam zu machen. Und das ist teilweise spielerisch, teilweise ganz schön am Rande dessen, was man sozusagen machen sollte. Und teilweise aber auch wirklich charmant und liebevoll und witzig.
Und gibt es auch ein richtiges Thema in dieser Jahresproduktion 2019,
was ja, es die Titel angeht? Ich würde sagen, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist, in einer Zeit der Krisenhaftigkeit und der Unübersichtlichkeit werden, also das wichtigste Segment für Mops-relevante Titel ist das sogenannte populäre Sachbuch. Das sind Ratgeber, mit denen wir uns wohlfühlen sollen. Und das ist ganz besonders so gewesen in diesem Jahr. Oft haben die so fordernde und mach mal dies. Und jetzt kümmern die sich so um uns. Also ich habe ein paar Beispiele mit. Also nie wieder Scheiße fühlen. Oder ich habe jetzt genau das richtige Alter, muss nur noch rauskriegen, wofür. Oder lieber allein als gar keine Freunde. Also es wird alles ins Positive. Ich habe Migräne, wo ist deine Superkraft? Also jetzt chill ich erst mal, da mache ich nichts. Oder die Arbeit Arbeit ruft, sage ich, ich rufe zurück. Also das sind alles so Sachen, oder aufstehen, Kilt richten, weiterkämpfen. Und dann, das Leben ist kein Ponyhof, kein Problem, du bist ja auch kein Pony. Also es sind immer Sachen, die uns besser fühlen lassen. Oder auch hier für die Jüngeren, wenn mich jemand sucht, ich befinde mich im Wandel. Wenn man für die Zielgruppe fand ich auch so schön, Jungs sind Idioten, Mädchen auch. Wenn man älter ist dann, jung war ich früher, jetzt will ich nur noch so aussehen. Und wenn man dann noch eins weiter ist, dann gilt, man soll den Tag nicht vor dem Elternabend loben. Und Thema ist mir aufgefallen, ist ganz besonders in diesem Jahr gewesen und aus dem kommt auch der Mops des Jahres. Ich würde jetzt mal sagen, die fünfte Lebensphase, die sich, also Titel wie 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Habe ich mir nicht ausgedacht. Oder Sterben für Anfänger, den Tod muss man leben, sind alles Bücher aus diesem Jahr. Das Sterben der anderen, der Tod ist schwer zu überleben, als Männer noch in Betten starben. Das wären, da gibt es aber auch ermutigende oder tröstliche Bücher wie Tote sind auch nur Menschen oder immerhin Tote kriegen keinen Sonnenbrand. Auch Bedrohungen wie Stick oder Stirb. Aber dann der Mops des Jahres. Der geht an einen Titel, der sehr charmant eine Beobachtung macht, die wir alle noch nie gemacht haben, aber unterschreiben können. Nämlich an den Titel, am Tatort bleibt man ungern liegen.
Beifall für den Jahresmops, würde ich sagen. Am Tatort bleibt man ungern liegen. Hier wird auf der Bühne der Jahresmops überreicht, die gekrönte Mopsfigur an Cordelia Borchert vom S. Fischer Verlag. Jetzt ist natürlich klar, warum Sie da sind. Der Roman von Jörg Maurer. Ich habe gehört, dass Sie tatsächlich Ausschau halten in Ihrem Verlag, welche Ihrer Titel denn auf die Mopsliste kommen.
Das ist natürlich besonders eine Freude, wenn wir aus der Romanabteilung kommen. Ich glaube, die populären Sachbuchkollegen haben eher ein bisschen Angst, wenn sie auf die Liste kommen. Aber tief philosophische Erkenntnisse wie diese hier werden natürlich sehr gerne genommen.
Also Glückwunsch zum Jahresmops. Schön, dass Sie da waren. Cordelia Borchert vom S. Fischer Verlag und unser Mops-Beauftragter Hans von Trotha. Vielen Dank. Jetzt haben wir eine Frau bei uns, sie hat mehr als 25 Bücher geschrieben. Sie unterrichtet seit vielen Jahren Creative Writing an der Filmhochschule München. Sie inszeniert Opern. Sie hat nebenbei auch noch 40 Filme gedreht. Weiß der Teufel, wann sie das
40?
Macht.
Wirklich?
So heißt es.
Oh Gott, okay.
Doris Dörri ist das. Seien Sie willkommen bei uns.
Dankeschön. Ich bin total verwirrt, weil ich eigentlich mit der Lesart immer ins Badezimmer gehe und die dann höre und bade. Vorher schreibe ich und dann gehe ich mit der Lesart ins Badezimmer.
Wir sind am falschen Ort jetzt, die Badewanne
ja, genau.
Fehlt. Ja, das tut mir leid, aber wir haben Ihr Buch auf jeden Fall hier bei
natürlich.
Uns zu stehen. Leben, Schreiben, Atmen, eine Einladung zum Schreiben steht als Titel drauf. Was nicht draufsteht, ist die Warnung, die, finde ich, da drauf gehören würde. Achtung, dieses Buch kann Ihr Leben verändern.
Ui.
Und darauf legen Sie es schon an mit dem Buch, oder?
Ja, ich wollte das schon wirklich auch weitergeben, was ich in all diesen Workshops überall auf der Welt und auch in der Filmhochschule immer wieder erlebe, dass es so glücklich macht. Dieses 10 Minuten Schreiben, was ich da versuche zu vermitteln, macht zumindest zufrieden. Es verankert einen im eigenen Leben. Wenn man wirklich nochmal sehr genau über seine Erinnerungen schreibt und sehr sinnlich versucht, die nochmal heraufzuholen aus dieser großen Schatzkiste, die tatsächlich in uns schlummert. Und oft haben wir das Gefühl, dass wir nicht so eine große Schatzkiste sind, sondern eher so ein Mülleimer. Aber nein, wir sind halt wirklich eine sehr große Schatzkiste.
10 Minuten sollte man jeden Tag schreiben. Das ist eine der Regeln. Sie sprechen da durchaus auch über Regeln in diesem Buch, die man sich auferlegen sollte, um besser zu leben, um zu schreiben. Vielleicht greifen wir uns mal eine Episode raus, die ich besonders schön fand. Einmal geht es um explodierende Dampfkochtöpfe. Erzählen Sie uns doch bitte mal, wie die in Ihr Leben getreten sind und wie die Sie auch mit anderen Menschen verbunden hat.
Ja, also der Trick bei diesen 10 Minuten ist wirklich nicht nachzudenken. Meistens denkt man ja, man muss furchtbar viel denken, wenn man schreibt, aber das Gegenteil ist der Trick. Also zu versuchen, sehr im Fluss zu sein und nicht drüber nachzudenken, was man da gerade schreibt und vor allem sich nicht dauernd zu kritisieren, was ja ganz schnell der Fall ist, dass man denkt, man ist zu blöd, man kann das sowieso nicht, ist nicht originell genug und so weiter und so weiter. Und da sich aber treiben zu lassen, und dafür gibt es Regeln in dem Buch, wie man das macht. Und da habe ich dann drüber geschrieben, wie ich mit meiner Mutter und meinen Schwestern immer Blaubeeren, so hießen die bei uns, Heidelbeeren, Blaubeeren, im Wald gepflückt habe und meine Mutter dann einen in einem Dampfkochtopf die Marmelade gekocht hat, die Blaubeeren eingekocht hat und der Dampfkochtopf explodiert ist und eine riesige blaue Fontäne an die Decke geschossen ist und da immer so ein Stück Blau wie so ein Stückchen Himmel zu sehen war. Und das habe ich in Mexiko auf einem Workshop erzählt. Und dann haben alle möglichen Studenten erzählt, dass sie auch mit einem Dampfkochtopf aufgewachsen ist und der ist auch explodiert. Und so funktioniert das, dass alles Inspiration ist und auch alles zu einer Assoziation führen kann. Und das Lustige daran war, dass ich diesen Dampfkochtopf auf Spanisch als Olla de Presión verstanden habe. Und da habe ich gedacht, das wäre der Topf der Depression. Aber es ist eben Presión, der Druck, der Dampf.
Sie selbst schreiben jeden Tag, sagen Sie?
Eben vor der Lesart im Bett.
Jeden Morgen also. Was schreiben Sie denn jeden Tag? Ist das ein Tagebuch, eine Erinnerung?
Nein, es ist schon wirklich immer nach diesen Regeln. Deshalb habe ich das versucht, da auch wirklich sehr ehrlich und offen vorzumachen. Auf diese Art und Weise schreibe ich mich an alles heran und kann das, was ich hier autobiografisch vormache, dann auch für alle meine erfundenen Figuren wieder benutzen. Und es ist wirklich die beste Methode, um den inneren Schweinehund zu überlisten, das eine, und aber auch um diesen ewigen Kritiker oder Kritikerin auf der Schulter, dem oder der das Maul zu stopfen. Und das muss ich auch nach all diesen Jahren. Ich komme mir trotzdem jeden Tag wieder so, so unbedarft und so blöd vor und ich kann es einfach nicht. Das wird sich auch nie ändern. Das ist so. Ich glaube, das ist bei jedem so, außer vielleicht bei Thomas Mann. Der hat immer geglaubt, dass er es kann. Ja,
bestimmt. Also zwei Regeln hatten wir schon. Jeden Tag schreiben, 10 Minuten schreiben. Noch eine Regel, nicht nachdenken dabei möglichst. Und eine weitere Regel sieht man auch schon auf dem Buchumschlag. Da ist nämlich keine Tastatur abgebildet, sondern ein angespitzter Bleistift. Ja. Und Sie sagen, man soll mit der Hand schreiben. Warum mit der Hand?
Ja, weil diese Handschrift zu uns gehört und sie ist unverwechselbar. Wir haben nur diese eine Hand und diese eine Handschrift. Und dieser Weg vom Kopf in die Hand ist, glaube ich, wirklich etwas sehr anderes als auf eine Tastatur, die ja binär funktioniert. Und die Bewegung, also ein Gedanke, der zu einer Bewegung wird, das ist schon was Faszinierendes. Und ich fände es sehr schade, wenn wir unsere Handschrift aufgeben, weil sie so unverwechselbar wir selbst sind.
Das Buch, was auch draufstehen könnte auf dem Buch, das ist irgendwie meine Fiktion, also meine Fixierung heute, eine Art Autobiografie könnte auch draufstehen, denn Sie erzählen sehr viel, wir waren schon bei dieser Dampfkochtopf-Episode, Sie erzählen sehr viel von Ihrem Leben. Warum hat das für Sie hineingehört in so ein Buch, in so eine Einladung zum Schreiben?
Ja, da musste ich mich ehrlich gesagt auch überwinden, weil ich mich natürlich sonst eher verhülle. In der Fiktion, die ich sonst betreibe, verhülle ich mich. Aber hier konnte ich jetzt nicht die Anweisung oder Einladung aussprechen und selber nicht vormachen. Und deshalb habe ich das dann doch so direkt und so offen wie möglich selbst betrieben, um eben zu zeigen, wie groß dieser Schatz der Erinnerungen ist, der in einem schlummert. Und das sind nicht nur schöne Erinnerungen, überhaupt nicht. Es geht auch um Trauer und Verlust in dem Buch. Aber zu begreifen, dass wir so einzigartig sind, jeder von uns, und dass jede Geschichte erzählenswert ist, darum geht es mir hier.
Den Schmerz haben Sie gerade angesprochen. Es geht eben auch um den Schmerz hier in dem Schreiben. Sie erzählen zum Beispiel von der Freundin Ihres Lebens, die Ihnen von einem Tag auf den anderen die Freundschaft aufkündigt für mehrere Jahre, was ein tiefer Schmerz gewesen sein muss. Sie erzählen auch von der Krankheit und vom Tod Ihres Mannes. Dieses Schreiben, wie Sie es betreiben jeden Morgen, was hilft das gegen solche Schmerzen?
Ja, die Feststellung immer wieder, dass es einen durchaus auch traurig machen kann, wenn man darüber schreibt, aber es bringt einen nicht um. Es ist passiert, es ist in der Vergangenheit. Und das Nächste ist, dass man, wenn man diese Erinnerung aufschreibt, dann besitzt man selbst die Erinnerungen und sie besitzen einen nicht. Und das ist ein fundamentaler Unterschied.
Und hilft da einmal aufschreiben oder muss man das immer wieder angehen?
Ja, das Tolle daran ist, dass man immer wieder über dieselben Begebenheiten schreiben kann und es wird immer anders, weil man immer tiefer gräbt und es tauchen eben so viele Details auf, die alle auf dieser gigantischen Festplatte, unserem Gehirn, gespeichert sind und die meiste Zeit sind wir uns dessen nicht bewusst. Und wenn man so schreibt, dann merkt man, wie irrsinnig und großartig das auch ist, was man sich da alles gemerkt hat im Laufe eines Lebens. Und das hat aber nichts mit Lebensalter zu tun. Fast andersrum, wenn man sehr jung ist, dann merkt man sich die Dinge sehr, sehr präzise. Und man kann aber an diese präzisen Erinnerungen auch sich wieder heranschreiben.
Es gibt so einen Satz, der immer wieder auftaucht in diesem Buch, der, glaube ich, auch anderswo bei Ihnen schon aufgetaucht ist, nämlich der Satz, jeder Tag ist ein guter Tag. Wie ist es denn jetzt aber mit den Tagen, die wirklich keine guten Tage sind?
Das ist eben ein knallharter Zen-Satz, den ich im Kloster, da habe ich ja meinen Film gemacht, Erleuchtung garantiert, der mir da serviert wurde, abgesehen von dem ewigen Fegen und Putzen, wo irgendwann der Schauspieler Uwe Ochsenknecht dann gesagt hat, ja, Putzen, genau, Putzen. Aber dieser Satz eben, jeder Tag ist ein guter Tag, der ist sehr hart, weil es eben bedeutet, dass auch am miesesten Tag aller Tage vielleicht noch eine Winzigkeit Schönes zu entdecken ist. Und sich danach auf die Suche zu machen und diesem miesen Tag auch die Chance zu geben, vielleicht so einen kleinen Moment der Schönheit oder des Trostes zu spenden. Ja, das ist die Aufgabe und auch der Trick.
Und wie man das machen kann, darüber kann man mehr lesen in diesem Buch von Doris Dörrie, Leben, Schreiben, Atmen, eine Einladung zum Schreiben aus dem Diogenes Verlag. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank, ich muss jetzt baden gehen.
Jetzt? Ab in die Bahn.
Dankeschön. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur live von der Frankfurter Buchmesse. Auch morgen wieder. Morgen haben wir hier unter anderem Ulrich Tukur und Erich Fosnes Hansen zu Gast, also Gäste aus Norwegen.